Die Wohnung einer Person sagt oftmals viel über sie aus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war schon in Wohnungen, da habe ich mir gedacht, da möchte ich lieber nichts essen. Manchmal war es meine eigene Wohnung. Ja, das kam auch vor, deswegen war es immer ein heikler Moment, wenn meine damals Verlobte zu mir kam und ja. Oder ich war einmal in einer Wohnung bei einem Freund eingeladen, das erste Mal, und dann war ich richtig verwundert, dass mitten in seiner Wohnung mehrere echte Motorräder standen. Also wirklich echte Motorräder in seiner Wohnung. Und nicht irgendwelche Motorräder, sondern Motorräder, deren Wert im sechsstelligen Bereich lag. Es gibt immer wieder Überraschungen, wenn man die Wohnung eines anderen betritt. Vielleicht hast du auch schon skurrile oder faszinierende Entdeckungen gemacht in der Wohnung eines anderen. Heute werfen wir einen Blick in eine ganz besondere Wohnung, nämlich in die Wohnung Gottes. In der letzten Predigt haben wir davon gehört, in unserer Predigtreihe Exodus, jetzt muss ich nur gucken, ist schon drin, wie Gott Mose auf dem Berg Sinai die 10 Gebote übergeben hat. Doch er hat Mose auch noch viel mehr mitgeteilt, nämlich, dass er unter seinem Volk wohnen möchte. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. 2. Mose 25, Vers 8. Und jetzt muss man erstmal sacken lassen und kurz innehalten. Gott möchte bei uns Menschen wohnen. Was braucht es, um mit Gott zusammenzuleben? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Läuft es so ab, wie wir es halt gewohnt sind? Man sucht sich eine Wohnung oder baut ein Haus ganz nach seinen eigenen Vorstellungen und dann zieht man mit all seinem Zeug dort ein. Vielleicht gibt's noch ein, zwei Bedingungen. Wo ziehen wir hin? Oder wie soll die Raumaufteilung aussehen in der Wohnung? Aber da kann man sich einig werden oder eben halt Kompromisse eingehen. Wenn wir nun Teile der Kapitel 25 bis 31 anschauen, werden wir schnell feststellen, dass man mit Gott nicht einfach so wohnen kann. Und dass es weitere Vorkehrungen erfordert, die man streng einhalten muss. Bei 7 Kapiteln über die exakte Bauanleitung können wir leider nicht Vers für Vers durchgehen. Sonst sind wir noch heute Abend beschäftigt. Und deshalb werde ich versuchen, einen groben Teil zusammenzufassen, damit wir einen Überblick bekommen über die gesamte Stiftshütte. Und vor allem, dass wir der Frage nachgehen, was bedeutet es heute für uns? Und jetzt schauen wir uns gleich mal ein fertiges Modell an. Ich habe ein Bild. Jawohl, funktioniert. Und zwar auf dem Bild sehen wir ein Modell der fertigen Stiftshütte, so wie sie gebaut werden soll. Und jetzt muss ich schauen, ob der funktioniert. Und was gleich auffällt, die eigentliche Stiftshütte hier ist umgeben von einem Zaun aus weißen Leinen und der war 2,50 Meter hoch. Ich weiß nicht, ob das 2,50 Meter sind, aber ziemlich hoch. Und es gab nur einen Eingang. Und dort, wenn man hier hindurchging, befindet man sich dann im Vorhof. Und dann kommt die Stiftshütte. Und hier auf dem Bild ist es jetzt alles offen, aber normalerweise ist hier ein Vorhang, der zu ist. Und wenn man da hindurchgeht, ist man im ersten Raum, das Heiligtum. Und wenn man da durchgeht, dann ist nochmal ein Vorhang, der das trennt, das Allerheiligste vom Heiligen. Also sprich, das sind zwei Räume. Und erst da kommt dann sozusagen das Allerheiligste, wo Gott wohnen möchte. Also sozusagen der Raum, der erfüllt war von der Gegenwart des heiligen Gottes. Und diese Umstände, die sollen eins verdeutlichen. Nämlich, dass es eine Scheidung, eine Trennung gibt zwischen Menschen und Gott. Siehe, die Hand Gottes ist nicht zu kurz, um zu retten und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Missetaten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Heißt es in Jesaja 59, 1 bis 2. Und deshalb ist der Zugang nicht einfach so frei zugänglich zu Gott. Die persönliche Schuld eines jeden Einzelnen bewirkt eine Scheidung. Und nicht nur das Volk Israel hat sich vor Gott schuldig gemacht, sondern jeder Mensch, wie die Bibel an vielen Stellen erwähnt. Oder kann von sich jemand behaupten, dass er immer gerecht ist, dass er immer die Wahrheit sagt, dass er nie was Böses tut. Jeder Mensch hat vor Gott gesündigt, hat gegen ihn gesündigt, wie es auch in Römer 3, Vers 23 heißt. Und letztendlich stehen wir alle so da wie das Volk Israel und müssen uns eingestehen, wir können mit Gott eigentlich gar keine Wohngemeinschaft haben. Es passt nicht zusammen. Und in diesem Zustand kann niemand vor Gott bestehen. Also die ganzen Vorkehrungen sind auch ein Schutz vor der heiligen und gerechten Gegenwart Gottes. Und wir werden im Verlauf der Predigt immer wieder feststellen, dass die Stiftshütte nicht nur eine alte Geschichte ist, sondern dass Gott uns damit auch heute was sagen will. Das Volk Israel musste immer wieder geheiligt werden, um mit Gott überhaupt Wohngemeinschaft haben zu können. Und hier fällt gleich als allererstes ein riesiger Altar auf. Und es ist der Brandopferaltar. Auch hiervon lesen wir in dem ganzen Kapitel genaue Bauanleitung. Da wurden verschiedene Tieropfer dargebracht. Zum Beispiel das Brandopfer. Das war ein regelmäßiges und tägliches Opfer. Und es drückt die völlige Hingabe aus. Beziehung mit Gott ist keine einmalige Sache, sondern eine dauerhafte. Das Sündopfer. Das ist zur Reinigung von Schuld da. Und hier wird deutlich, dass unschuldiges Blut fließen muss, damit Sünden zugedeckt oder vergeben werden können. Dann gab es das Friedensopfer oder auch Gemeinschaftsopfer genannt. Das drückt die Gemeinschaft mit Gott aus und auch Dank Gott gegenüber für seine Gemeinschaft. Und dann gab es das Speisopfer. Das war ein unblutiges Opfer. Dazu wurden Feinmehl und Öl miteinander vermengt und ist dann auch verbrannt. Es drückt auch Dank aus und eben, dass Gott einen versorgt. Und zusammenfassend kann man sagen, dass der Brandopferaltar für Versöhnung durch Blut und Hingabe steht. Und später in 3. Mose wird noch das Opfersystem genauer erklärt und es kommt auch noch was dazu. Und nur die Priester dürften diese Opfer darbringen. Das heißt Aaron und seine Söhne. Es brauchte also einen Vermittler oder einen Mittler. Und es wird auch genauestens im Text erklärt. Auf der nächsten Folie sehen wir ein Bild von einem Hohepriester. Und was gleich auffällt, er hat eine für uns vielleicht seltsame Kleidung an. Aber Gott möchte dadurch was zeigen. Und so hat er zum Beispiel auf seinem Kopf, ich hoffe, das sieht man hier jetzt gut, eine weiße Kopfbedeckung und ein goldenes Stirnband. Und in dem Stirnband war eingraviert »Heilig dem Herrn«. Und es drückt völlige Hingabe und Zugehörigkeit zu Gott aus. Auf den Schulterstücken, das sieht man hier ein bisschen schlecht, da waren auf jeden Fall 2 Onyxsteine. Und in die Onyxsteine war einmal links und rechts die Namen der 12 Stämme Israels eingraviert. Also 6 auf der Seite und 6 auf der. Und sie waren zusammen, also sie haben das Brustschild vorne verbunden und getragen. Und sie trugen sozusagen symbolisch die Last, die auf dem Dienst liegt. Die ganze Last vom Volk wird hier symbolisch dargestellt. Und dann kommen wir sozusagen zum Herzstück, nämlich dieses Brustschild. Da sind 12 Edelsteine drin, Diamanten, Jaspis, also das Feinste, was es gibt, auch heute noch. Und in jedem Stein ist ein Stamm Israel, also ein Name vom Stamm Israel eingraviert. Das Interessante ist, es gibt das Temple Institute in Jerusalem und die Juden bereiten sich für den 3. Tempel vor. Also da gibt es tatsächlich schon eine ganze Ausstattung. Das ist also kein Witz. Ich war schon in Israel und habe Bilder davon gesehen. Die haben das alles nachgebaut, genau nach den Vorgaben. Und nur mal so, das Gewand ohne diese Steine, was schätzt du, was das wert ist, was es heute kostet, das nachzubauen? Oder nachher herzustellen. Zumal grob. Nicht schlecht, aber ein bisschen zu viel. Aber wir kommen noch dorthin. Nur das Gewand hier kostet 54.000 Euro. Nur das Gewand. Hier reden wir von Millionenbeträgen. Und das für eine Dienstkleidung vom Priester. Also es ist was sehr, sehr, sehr Wertvolles, sehr Prachtvolles. Und es war es damals auch schon. Dann hier das Ephod. Das ist dieses fein gewobene Kleidungsstück, wo Rücken und Brust bedeckt. Und dann hier das Untergewand, das Weiße, das symbolisiert Reinheit und Weisheit und Heiligkeit. Dann haben wir den Gürtel, der hier alles noch zusammenhält und der spricht für Dienstbereitschaft. Er drückt Treue und Gerechtigkeit aus. Und am Saum des Gewandes sind verschiedenfarbige Granatäpfel und dazwischen hängen Glöckchen. Also sprich, wenn der Priester, Heiligtum seinen Dienst verrichtet hat, hat es immer geklingelt. Und hat man gewusst, er lebt noch. Und er dient vor Gott. Das ist kein Witz. Und mit dieser von Gott verordneten Kleidung diente der Priester Tag für Tag im Vorhof und im Heiligtum. Und dort finden wir die nächsten Einrichtungsgegenstände, die Gott so haben wollte. Bevor der Priester hineinging, musste er sich an diesem Waschbecken die Hände und Füße waschen. Jedes Mal. Nur wer rein ist, darf vor Gott treten. Und dann sehen wir jetzt hier einen Querschnitt. Ich hoffe, das sieht man hier einigermaßen. Das ist jetzt ein Querschnitt von der gesamten Stiftshütte. Das hier ist der erste Raum, den wir vorhin gesehen haben, das Heiligtum. Und dann hier der Vorhang und hier das Allerheiligste. Und was hier gleich auffällt, sind zwei Gegenstände. Einmal der Tisch mit den Schaubrote. Und es waren 12 Stück, genauso wie die 12 Stämme Israels. Und die wurden jede Woche erneuert, neu aufgesetzt. Und es drückt auch aus, dass Gott treu ist und dass Gott regelmäßig erneuert. Und dann schließlich der siebenarmige Leuchter, auch Menorah genannt, wahrscheinlich das bekannteste Symbol aus dem Judentum. Es war übrigens das einzige Licht in der gesamten Stiftshütte. Wenn das Licht hier aus war, ist stockdunkel. Und es drückt die Gegenwart Gottes aus, seine Heiligkeit, die alles erleuchtet. Und danach stand noch ein Räucheraltar, den sieht man hier. Das war der letzte Gegenstand vorm Allerheiligsten. Und auf dem durfte ausschließlich wohlduftendes Räucherwerk verbrannt werden. Nichts anderes. Die Türopfer, das Blutige, das musste alles im Vorhof geschehen. Und jeden Morgen und jeden Abend musste also Aaron oder ein Priester, wenn er die Lampen des Leuchters mit Öl versorgte, auch diesen Räucheraltar verwenden. Und hier zeigt sich auch diese ständige Anbetung Gottes. Im Psalm 141, Vers 2 heißt es, mein Gebet gelte vor dir als Räucherwerk. Der aufsteigende Duft symbolisiert also Gebete, die vor Gott emporsteigen. Und das Räucherwerk war sehr teuer und kostbar. Und nach dem Räucherwerk war der letzte Raum und in ihm war das Allerheiligste. Dort stand die Bundeslade. Und auf ihr sehen wir einen Deckel und Luther hat ihn übersetzt mit Gnadenstuhl. Und auf ihn gerichtet sind die Blicke zweier Cherubim. Und Cherubim sind zwei, oder in dem Fall zwei gewaltige Engelwesen. Das sind, kann man so sagen, die prächtigste und größte Engelwesen, die in der Bibel beschrieben werden. Und die schützen die Heiligkeit Gottes, also die bewachen. So wie im Garten Eden, als der Mensch vertrieben wurde, sind zwei Cherubim da gestanden und haben das verteidigt, dass er nicht wieder hineingeht. Dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden von dem Gnadenstuhl herab. Zwischen den beiden Cherubim, die auf der Lade des Zeugnisses sind, über alles, was ich dir für die Kinder Israels befehlen werde. 2. Mose 25, Vers 22. Dort also war die Gegenwart des allmächtigen Schöpfers. Sozusagen das allerheiligste Zentrum, was es in der Stiftshütte gab. Und es durfte nur einer dazutreten, hineingehen. Und es war der Hohepriester. Und es auch nur einmal im Jahr am Versöhnungstag, Yom Kippur. Und bevor er reinging, musste er selber für sich ein Stier opfern. Er ist ja auch ein Sünder. Dann musste er eine Räucherpfanne mit glühenden Kohlen und Räucherwerk mitnehmen. Und musste eine Wolke erzeugen, damit der Gnadenstuhl bedeckt ist von Rauch. Und dann musste er Blut spritzen. Auf den Gnadenstuhl und vor den Gnadenstuhl hin. Und danach noch das Blut eines Bockes, stellvertretend für das Volk Israel. Die Gegenwart Gottes ist heilig. Und Sünde kann vor ihm nicht bestehen. Es verlangt nach Sühnung. Und wenn es der Hohepriester nicht gemacht hätte oder wenn er es falsch gemacht hat, dann wäre tot umgefallen. Und es war alles erforderlich, um Gemeinschaft mit Gott haben zu können. Das war sozusagen Gottes Wohnung, die Gott so haben wollte. Gott schuf diese Möglichkeit, damit Sünder überhaupt in seine Nähe können, wie sie mit ihm zusammenleben können. Aber wir haben gesehen, es ist sehr kompliziert und mit viel Aufwand verbunden. Und ich will in ihrer Mitte der Kinder Israels wohnen und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne, ich, der Herr, ihr Gott. 2. Mose 29, 45 und 46. Vielleicht wirkt manches davon auf uns ziemlich befremdlich oder nicht greifbar, vielleicht sogar beängstigend. Der Weg zu Gott, der führt hier durch. Das alles ist nötig, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ja, Gott ist heilig und nicht einfach so greifbar. Doch die Stiftshütte war nur ein Schattenbild, ein Vorbild von dem, was kommen soll. Und zwar etwas viel Größeres. Die Stiftshütte weist nämlich auf eine Person hin, die alles, was wir dort gesehen haben, in sich vereint und den Weg wirklich frei macht. Und zwar für jeden, jederzeit. Die Stiftshütte war nicht in der Lage, dauerhafte Versöhnung und echte Erlösung zu bewirken. Der Weg war nicht frei zugänglich zu Gott. Und auch wenn sie den Weg zeigt, so ist sie nicht der Weg, sondern der auf die Welt gesandte Sohn Gottes, Jesus Christus, der spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Die Stiftshütte deutet den Weg an, aber Jesus ist der Weg. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Johannes 10, Vers 9. Nur wer durch diese Tür ging, konnte Gemeinschaft mit Gott haben. Dann kam erst der Brandopferaltar, auf dem die Priester Tag für Tag ununterbrochen das Brandopfer verbrannten für das Volk Israel stellvertretend. Und so weist sie auf Jesus hin, der die wahre Tür ist, durch die jeder hindurchgehen muss, um gerettet zu werden. Und wer hindurchgeht, für den wurde alles vorbereitet. Kein Brandopferaltar, auf dem täglich Opfer verbrannt werden mussten. Kein vergossenes Tierblut, sondern ein Kreuz. Und an diesem Kreuz floss auch Blut. Aber einmal genügte, weil dieses Blut viel kostbarer ist als alles andere. Es ist das Blut Jesu, welches von allen Sünden reinwäscht und welches echte Versöhnung schafft. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter, nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Hebräer 9, 11 bis 12. Jesus ist der wahre Mittler und das wahre Opfer. Und durch ihn wurde der Weg frei. Und als Jesus am Kreuz starb, so berichten die Evangelien, riss im Tempel der Vorhang von oben nach unten entzwei, der das Allerheiligste bedeckte. Der Weg ist nun frei durch Jesus Christus. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Römer 3, 25. Und weil Jesus vom Tod auferstanden ist und sich wieder auf seinen Thron gesetzt hat zur Rechten Gottes, so haben wir auch heute diesen Mittler, der eintritt für alle, die zu ihm kommen. Und so können wir nun alle, die an Jesus glauben und sein Opfer für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen, sagen: So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Hebräer 4, Vers 16. Und diese Einladung gilt auch dir. Jeder darf kommen. Du musst nur durch diese Tür hindurch. Es bringt nichts, vor dieser Tür stehen zu bleiben, vielleicht mit dem Wissen, was dahinter ist, was es mit dem auf sich hat, sondern es braucht eine Herzensentscheidung und ein bewusstes Bekennen der Schuld und die Bitte um Vergebung. Und bei Jesus ist Gnade zu finden und bei ihm ist ein Neuanfang möglich. Und es gilt auch dir. Was ist das für ein Privileg? Wir können in das Allerheiligste, in die gewaltige Gegenwart Gottes, in seine heilige Nähe, und zwar jederzeit, weil das Allerheiligste nun näher ist, als es uns oft bewusst ist. Wir können nämlich nicht nur hinein in das Allerheiligste, sondern das Allerheiligste kommt zu uns hinein. Gott wohnt in allen, die an Jesus glauben. Ist uns diese Realität bewusst? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. 2. Korinther 6, Vers 16. Gott wohnt in den Gläubigen, in dir und in mir. durch den Heiligen Geist. Möglich gemacht durch unseren Herrn Jesus Christus. Und ich glaube, diese Tatsache vergessen wir viel zu oft. Wie oft ging ich schon sonntags aus dem Gottesdienst mit einem tollen Gefühl, mit der Gedanken ganz bei der Sache und bereits am nächsten Tag, am Montag, war schon wieder alles vergessen. Der Alltag nahm seinen Lauf, die Gedanken waren woanders. Als wäre Gott jetzt weiter weg als noch am Vortag. Dabei ist Gott ganz nah. Seine Gegenwart ist nicht an einen Ort gebunden, nicht an ein Gebäude wie eine Kirche oder ein Gemeindehaus, sondern er ist mit mir. Und was würde es für einen Unterschied machen, wenn ich mir diese Tatsache so verinnerliche, dass sie mich täglich begleitet? Wie würde sich mein Alltag verändern, wenn ich wüsste, ich stehe vor dem Gnadenstuhl? Ich bin in der Gegenwart Gottes. Er ist mein Mitbewohner. Welche Auswirkungen hätte das auf meine Dankbarkeit, wenn ich wüsste, ich bin beschenkt? Für mich hat Gott alles gegeben, was nur möglich ist. Ich habe Gemeinschaft mit ihm, einen Platz bei ihm und das auf ewig, über den Tod hinaus. Oder was würde es mit meinen Ängsten machen, zu wissen, dass Gott mir nahe ist, dass ich nicht alleine hier durch muss? Und ob ich schon wanderte im Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, wie es in Psalm 23 heißt. Oder wie wären die Begegnungen mit anderen Menschen? Mir ist vergeben, mir ist Gnade widerfahren. Sollte ich dann nicht zu meinen Mitmenschen auch gnädig und versöhnlich sein? Wer sich in der Gegenwart Gottes befindet und sich dessen bewusst ist, der verhält sich anders. Vor allem, wenn er erkennen dürfte, wie der Weg dorthin aussieht. Und es wünsche ich für dich und für mich ein immer tiefer werdendes Bewusstsein für die herrliche Gegenwart unseres himmlischen Vaters. Und ich bin überzeugt, dass dein und mein Leben dadurch Veränderung erfahren darf. Doch wie kann es uns gelingen? Stell mir so die Frage, die man sich stellt, auch bei der Vorbereitung der Predigt, ja, wie gelingt es jetzt? Zum Beispiel, indem wir uns regelmäßig damit auseinandersetzen und uns erinnern lassen. Das Volk Israel musste jeden Tag durch diese Tür hindurch. Der Hohepriester ging jeden Tag den gleichen Weg, vorbei an den ganzen Gegenständen, die auf was hinweisen, die was zeigen. Gott möchte uns immer wieder neu seine Liebe, seine Gnade, seine Gerechtigkeit und seine Treue vor Augen führen. Und es brauchen wir, weil wir sehr vergesslich sind. Wie war das bei Mose? Er ging auf den Berg und als er wieder runterkam, haben sie ein goldenes Kalb gebaut und haben wieder andere Götter angebetet. Wir vergessen so schnell. Und deine und meine Zeit mit Gott soll nicht nur auf den Gottesdienst am Sonntag beschränkt sein. Unsere Anbetung soll nicht nur an diesem einen Tag der Woche zum Ausdruck kommen, sondern täglich. Wir dürfen immer und überall mit ihm reden, zu ihm beten. Und das tägliche Gebet ist eine so starke Waffe, auch gegen unsere Vergesslichkeit. Und das tägliche Lesen in Gottes Wort, der Bibel, ist ebenso ein mächtiges Werkzeug. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, heißt in Psalm 119. Und ich kann aus meinem eigenen Leben berichten, dass wenn ich jeden Tag oder wenn ich morgens angefangen habe, Bibel zu lesen und zu beten, dass mein Alltag ein anderer war. Und dann, wenn ich es nicht gemacht habe, wenn ich nicht dazukommen bin, dann bin ich selber oft schrocker über manche Situationen, wie ich gehandelt habe, was für Gedanken ich hatte. Die Gegenwart Gottes verändert und die Nähe treibt einen dazu, anders zu leben. Es hat Auswirkungen. Durch Bibellesen und Gebet verbringe ich Zeit mit Gott und das verändert wirklich. Und bei all dem dürfen wir auch getrost wissen, dass der Geist Gottes, der in uns wohnt, uns zur Seite steht. Er öffnet unsere Herzen, unsere Augen und Ohren. Er tritt ein, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen. Und er schenkt Erkenntnis. Er öffnet die Schriften. Und nicht zu vergessen, hast du und ich Glaubensgeschwister? Könnt ihr ja mal kurz rumgucken. Euren nächsten wunderbare Glaubensgeschwister, die einen zur Seite stehen, die auf dem gleichen Weg unterwegs sind. Wie oft hat mich das schon wieder aufgebaut oder auch zurechtgewiesen, wenn ich auf Abwege war. Und daher ist es auch so wertvoll, sonntags zum Gottesdienst zu kommen oder in einem Hauskreis zu sein oder sich sonst wo zu treffen. Und wenn es daheim ist, zu zweit oder zu dritt. Gott möchte bei uns wohnen. Er möchte bei uns sein. Er hat die riesige Kluft und den Riss überwunden. Und er wohnte unter seinem Volk und möchte auch unter uns wohnen. Die Stiftshütte war nicht in der Lage, das alles zu bereinigen, zu begradigen. Aber sie wies auf etwas hin, auf etwas Größeres. Auf eine Person, die alles füllt und vereint. Die den Ansprüchen Gottes in vollem Maße genügt. Eine Person, die echte Versöhnung und Wiedergutmachung schenkt. Und Gott bei uns wohnen lässt. Jesus, der einzige Weg, der wahre Weg. Das einzig würdige Opfer. Der einzige ewige Mittler. Das wahre Brot des Lebens und das wahre Licht der Welt. Amen.